SWR 2 aktuell.
Im Studio ist Pascal Fournier. Guten Tag. Unsere Themen bis halb eins. Der Bundesrat winkt die neuen Corona-Regelungen durch. Über die Sinnhaftigkeit dieser Regelungen spreche ich gleich mit dem Virologen Klaus Stöhr. Bundesfinanzminister Lindner stellt im Bundestag seine Pläne für diese Legislaturperiode vor. Und Australien entzieht Tennisstar Novak Djokovic das Einreisevisum. Wenn es pressiert, kann die Demokratie entgegen vielen Vorurteilen auch ziemlich zügig arbeiten. Vor einer Woche erst hatte die Bund-Länder-Runde verschärfte Corona-Regeln beschlossen. Am Montag berieten die Gesundheitsminister darüber, am Mittwoch erfolgten die entsprechenden Beschlüsse durch die Bundesregierung. Am Donnerstag dann das Votum durch den Bundestag, fehlte nur noch das Plazett des Bundesrats. Der ist am Vormittag zum zweiten Mal innerhalb von 5 Wochen zu einer Sondersitzung zusammengekommen, um über die jüngste Corona-Schutzmaßnahmen-Änderungsverordnung abzustimmen. Aus Berlin berichtet Uwe Jahn.
Wer sich infiziert hat, kann bereits nach 7 Tagen die Isolation mit einem zertifizierten Schnelltest oder einem PCR-Test beenden. Dasselbe gilt für die Quarantäne bei Bürgerinnen und Bürgern, die Kontakt mit einer infizierten Person gehabt haben. Bei Kindern ist diese Quarantänezeit sogar auf 5 Tage verkürzt. Wer dreifach geimpft ist, braucht nach Kontakt gar nicht mehr in Quarantäne zu gehen. Die Zustimmung des Bundesrates zu diesen Änderungen der bisher geltenden Regeln ist einstimmig ausgefallen. Die Länder waren sich also offensichtlich einig. Ab wann die neuen Fristen gelten werden, hängt nun von den Bundesländern ab. Sie müssen die entsprechenden Verordnungen auf Landesebene erlassen. Unmittelbar vor der Entscheidung der Länderkammer hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, SPD, gesprochen. Dabei hat er für den 21. Februar die Lieferung von 1,75 Millionen Dosen des Totimpfstoffes Novavax angekündigt und damit die Hoffnung verbunden, dass Bürgerinnen und Bürger, die den bisher verfügbaren Impfstoffen gegenüber skeptisch sind, sich nun mit Novavax impfen lassen.
Der Bundesrat beschließt also alles in allem eine Reihe von Lockerungen. Und das an dem Tag, an dem das RKI den Anteil der Omikron-Infektionen auf rund 3/4 beziffert, der neue Höchstwerte bei Neuinfektionen und bei der 7-Tage-Inzidenz bringt. Der Virologe Klaus Stöhr war Direktor des Influenza-Programms der Weltgesundheitsorganisation. Er kennt sich also mit Epi und Pandemien bestens aus. Herr Professor Stöhr, 92.000 Infizierte, die 7-Tage-Inzidenz bei fast 471. Ist das der richtige Moment für Lockerungen?
Ja, wenn das vor einem Jahr gewesen wäre und eine andere Virusvariante und weniger Leute immunisiert, dann wäre es komplett falsch. Jetzt gehen eigentlich die Zahlen alle in die richtige Richtung. Vor allen Dingen die Hospitalisierung und auch die Intensivstationenbelegung. Da ist die Zeit, über Lockerungen nachzudenken. Aber nicht nur wegen den Daten aus Deutschland, sondern wegen den 10 sehr guten Studien aus 7 anderen Ländern, die alle zeigen, dass Omikron weit seltener schwere Krankheitsverläufe verursacht.
Die Vorsitzende des Marburger Bundes, Jona, befürchtet durch die Lockerungen noch mehr Infektionen. Zum Beispiel, wenn Kontaktpersonen oder Infizierte eben die Quarantäne, die Isolation früher verlassen dürfen, auch auf der Basis von Schnelltests, die ja nicht ganz so zuverlässig sind wie PCR-Tests. Sind diese Sorgen nicht berechtigt?
Sie braucht sich keine Sorgen machen. Das wird absolut passieren. Es wird tatsächlich mehr Infektionen dadurch geben. Aber Pandemiebekämpfung heißt ja nicht Infektionen verhindern, besonders am Ende der Pandemie, sondern die Krankheitslast reduzieren. Und die vielen Infektionen, die wir in anderen Ländern sehen, 6-7-mal mehr als in Deutschland, führen auch in diesen anderen Ländern nicht zu einer signifikanten oder nicht mehr handhabbaren Zunahme der Situation in den Krankenhäusern. Das ist ja nun unisono aus allen Ländern reflektiert. Und damit sollten wir auch in Deutschland mit sehr stark zunehmenden Inzidenzen rechnen. Ich kann gut schätzen, über 800, vielleicht 900. Aber dass die Situation auf den Intensivstationen und Hospitälern nicht proportional auch so sich verändern wird.
Sie selbst gehen ja sogar noch einen Schritt weiter in Sachen Lockerungen und haben sich dagegen ausgesprochen, dass die Gesundheitsämter weiter die Infektionskontakte nachverfolgen. Warum? Weil das war ja doch bisher, auch wenn es geruckelt hat, sowas wie ein Kernstück der deutschen Corona-Maßnahmen.
Ja, die verursachen keinen Schaden, das ohne Zweifel, das könnte man noch weitermachen. Aber die Kollegen in den Gesundheitsämtern erreichen ja nicht so sehr viel mehr. Es werden sowieso noch nur die über 60-Jährigen informiert. Bei einer Inzidenz in den Größenordnungen kommt man nicht mehr hinterher. Und was eigentlich schwerwiegender ist, die Kollegen sitzen fest und können nicht in den Alten- und Pflegeheimen, in den Krankenhäusern, auch in den Schulen aktiv werden und dort den Unterschied machen. Sie haben das sicherlich auch gehört, letzte Woche wieder 13 Personen gestorben in einem Alten- und Pflegeheim. Waren sehr viele noch nicht mal geimpft. Also da wäre der richtige Einsatzpunkt für die Kollegen in den Gesundheitsämtern. Die Nachverfolgung, die hat sich erübrigt mit der sehr hohen Inzidenz in der allgemeinen Bevölkerung.
Das RKI sagt heute, inzwischen ist 3/4 des Infektionsgeschehens in Deutschland auf die Omikron-Variante zurückzuführen. Sie haben auch schon darauf abgehoben, dass die lange befürchtete Omikron-Wand inzwischen da ist. Kann man der denn jetzt überhaupt noch was entgegensetzen?
Das konnte man schon nicht am Anfang der Pandemie. In Wuhan hat man mit allen möglichen Maßnahmen versucht, das Virus zu stoppen. Ging nicht. Dadurch wurde es eine Pandemie. Auch Omikron hält man nicht auf. Das ist jetzt auch nicht die Hauptstoßrichtung der Bekämpfung, sondern die ist, die Krankenlast zu reduzieren. Man muss sich also jetzt um die kümmern, die erkranken und vor allen Dingen noch die zu versuchen, die zu überzeugen, die sich noch nicht haben impfen lassen. Das sind ja vielleicht 2-3 Millionen über 60-Jährige. Auf den Intensivstationen liegen bei weitem die meisten, die ungeimpft, also bei weitem die meisten ungeimpft. Eine kleine Gruppe nur, die noch ungeimpft ist, wie ein Fußballteam, wo 2 Personen 60% der Fouls verursachen. Also wenn man die erreicht, da könnte man den größten Unterschied machen.
Das heißt unterm Strich, ab jetzt Durchseuchung so schnell wie möglich?
Nein, das ist der falsche Ausdruck. Die Konnotation ist ja hier, Schultern zucken, nichts unternehmen, alles laufen lassen. Das ist der falsche Ansatz. Der richtige wäre, zu akzeptieren, was man nicht verhindern kann, nämlich, dass das Virus sich in der Population weiter ausbreitet. Es gibt keine Maßnahme, die das verhindert. Die Omikron-Variante wird zu einer Immunisierung obendrauf auf die zur Impfung führen. Und dann wird das so werden wie bei der Influenza. Die meisten Menschen werden es noch nicht mal merken. Die über 60-Jährigen sollten sich auf jeden Fall jedes Jahr impfen lassen, weil die Auswirkungen hier schwieriger sind. Auch schwangere Personen, die vulnerabel sind. Aber für alle anderen ist es eine Atemwegserkrankung. Und da kommt man dann auch so durch. Aber da sind wir noch nicht. Die Pandemie ist noch nicht zu Ende. Kontaktbeschränkungen sind notwendig. Aber das Überflüssige sollte jetzt abgeschafft werden. 2G plus im Einzelhandel und in den Restaurants hat sich überholt.
Da würde ich gerne noch mal kurz nachhaken. Welche Vorsichtsmaßnahmen sollten wir treffen? Und Sie sagen 2G plus und Quarantäne und solche Geschichten, das ist eher verzichtbar. Aber welche Sicherheitsmaßnahmen brauchen wir noch, bevor das Virus endemisch wird?
Kurzfristig, die nächsten 2 bis 3 Wochen, um die Situation zu beobachten, sollten wir 2G plus in den Restaurants und im Einzelhandel abschaffen, weil die ökonomischen Schäden hier dramatisch sind und die Wirkung minimal bis null. Und vor allen Dingen ist es ja auch ein Schlag ins Gesicht der Geimpften, dass die sich jetzt nochmal testen müssen. Nach 2 bis 3 Wochen, wenn das alles so bestätigt, wie wir es im Ausland schon sehen, muss man sukzessive die Maßnahmen eskalierend oder deeskalierend zurückfahren. Die Kontaktnachverfolgung, Quarantäneverkürzung und Aufgabe. Masken tragen wird sicherlich noch ein Weilchen notwendig sein, weil es eben noch sehr viele Ungeimpfte gibt. Aber bis zum Ende des Winters muss man sukzessive alles abbauen, denn im Sommer ist die Pandemie auf dem größten Stück vorbei. Dann muss man aber sehen, wie im Herbst sich die Situation entwickelt und sicherlich impfbereit sein für die über 60-Jährigen.
Der Virologe und frühere Direktor des Influenza-Programms der WHO, Klaus Stöhr. Das Gespräch haben wir aus Termingründen vor der Sendung aufgezeichnet. Stichwort impfbereit für die über 60-Jährigen. Wie sieht's denn eigentlich am anderen Ende der Bevölkerungsstruktur aus bei den Kindern? Just gestern hat die STIKO ja ihre Empfehlung fürs Boostern der 12- bis 17-Jährigen abgegeben. Bei vielen Kindern allerdings stellt sich die Frage nach einer Auffrischungsimpfung noch lange nicht, sondern erstmal die nach einer ersten Corona-Impfung. Und gerade Eltern noch jüngere Kinder fragen sich, ob sie ihr Kind impfen lassen sollen oder nicht. Gestern Abend fand dazu eine digitale Informationsveranstaltung des Sozialministeriums Baden-Württemberg statt. Unser Landespolitikkorrespondent Christian Susanka hat sie verfolgt.
Kann meine Tochter durch eine Impfung unfruchtbar werden? Welche Nebenwirkungen sind gerade für kleinere Kinder zu befürchten? Und was ist die richtige Strategie, impfen oder abwarten? Viele Fragen stehen zu Beginn der 90-Minuten-Infoveranstaltung, organisiert durch das Sozialministerium im Raum. Fragen, die für viele Eltern erstmal zusätzlichen Stress bedeuten, berichtet Julia Warnschaffe vom Kinderschutzbund Baden-Württemberg. Zusätzlicher Stress zum schwierigen Corona-Alltag.
Diese Abwägungen und diese Unplanbarkeit des Alltags, das ist einfach Stress. Und auch das Abwägen ja jetzt eben, soll ich mein Kind impfen lassen oder nicht, das stellt viele Eltern vor eine große Herausforderung.
Viele Sorgen rund um die Kinderimpfung, zum Beispiel zu Nebenwirkungen, können die Experten in der Online-Fragestunde aufgrund von Studien ausräumen. Und Auch die bislang noch nicht erteilte Empfehlung der Ständigen Impfkommission für alle Kinder sei kein Grund, am zugelassenen BioNTech-Impfstoff zu zweifeln, erklärt Professor Hans-Georg Kreußlich von der Virologie der Uniklinik Heidelberg.
Es ist ein zugelassener Impfstoff. Wir reden hier nicht von irgendeinem experimentellen, sondern es ist ein für diese Altersgruppe von der dafür zuständigen Behörde europaweit zugelassener Impfstoff, der in USA zum Beispiel schon bei 10 Millionen Kindern, auch in Israel breit verimpft worden ist.
Gleichzeitig steige das Risiko auch für Kinder mit der heranrollenden Omikron-Welle. Baden-Württemberg sei bereits jetzt eingekesselt von Hochinzidenzgebieten, zum Beispiel im Elsass oder in der Schweiz. Abwarten sei deswegen schwierig. Der angekündigte Totimpfstoff und auch ein an die Omikron-Variante angepasster Impfstoff werde für kleinere Kinder voraussichtlich nicht vor Herbst zur Verfügung stehen, so die Experten. Und Stichwort Unfruchtbarkeit durch Impfung, da sind sich die beiden Mediziner in der Online-Runde einig. Diese Sorge sei unbegründet, so Professor Hans-Georg Kreußlich und Dr. Stefan Illing, Kinder- und Jugendinfektiologe.
Das ist zu 100% widerlegt. Es gibt sowohl experimentelle Studien als auch ganz klar in verschiedene Richtungen gehende Untersuchungen, die beweisen, dass es keinen Einfluss auf die Fruchtbarkeit hat.
Wenn ich von Jugendlichen gefragt werde, sage ich immer, weder die Infektion noch die Impfung ist ein Verhütungsmittel.
Wichtig sei es in jedem Fall in den Familien, das Thema Impfen auch für Kinder zu diskutieren und sich gut beraten zu lassen. So eines der Schlussworte an diesem Abend. Gehen Sie nicht zu Dr. Google, sondern lassen Sie sich von Ihrem Arzt beraten.
Christian Susanka berichtete aus Stuttgart. SWR 2 aktuell, 12.17 Uhr. FDP-Chef Christian Lindner ist mit einigem Rückenwind ins neue Amt gestartet. Immerhin hat er sich im Gerangel mit Grünen-Chef Habeck um das Amt des Bundesfinanzministers durchgesetzt. Schon mit seiner ersten Entscheidung im neuen Amt stieß er dann allerdings auf erhebliche Widerstände. Denn sein Nachtragshaushalt, mit dem er 60 Milliarden Euro Corona-Hilfen für Klimaschutzmaßnahmen umschichten will, der wurde heftig kritisiert. Der Bundesrechnungshof hat ziemliche Bauchschmerzen. Die Union sieht den Anfang vom Ende der Schuldenbremse heraufziehen und will deswegen vor das Bundesverfassungsgericht ziehen. Wie nahezu alle Kabinettskolleginnen und Kollegen vor ihm hat nun auch Lindner seine Pläne und Ziele für diese Legislatur im Bundestag erläutert. Und natürlich nahm dabei der Streit um den Nachtragshaushalt breiten Raum ein. Über die Debatte heute Vormittag berichtet Philipp Eckstein.
24,8 Milliarden Euro weniger Schulden als geplant. Und das trotz des Nachtragshaushalts. Das zeige der vorläufige Kassenabschluss des Bundeshaushalts 2021, sagt der Bundesfinanzminister Lindner am Morgen im Bundestag.
Damit wird die Nettokreditaufnahme reduziert. Wir tun also das, was nötig ist, aber es wird nicht ausgereizt, was möglich wäre.
Ursprünglich hatte der Bund mit einer Neuverschuldung von 240 Milliarden Euro für das vergangene Jahr gerechnet. Rund 85 Milliarden Euro wurden allerdings nicht genutzt. 60 Milliarden Euro davon möchte die neue Bundesregierung mit einem Nachtragshaushalt im Energie- und Klimafonds zurücklegen. Das Geld soll in den kommenden Jahren genutzt werden für Investitionen in den Klimaschutz. Die Unionsfraktion im Bundestag kritisierte das Vorhaben erneut. Die Kredite seien für die Bekämpfung der Corona-Pandemie vorgesehen. Die Bundesregierung wolle hingegen Schulden auf Vorrat machen, so der CDU-Politiker Mittelberg. Philipp Eckstein, Berlin.
Erst in dieser Woche hat der Rückversicherer Munich Re mitgeteilt, die Sturzfluten in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen im Sommer waren die teuerste Naturkatastrophe aller Zeiten in Europa und eine Tragödie. Über 180 Tote, unzählige zerstörte Existenzen, Schäden von 33 Milliarden Euro allein in Deutschland. In den beiden betroffenen Bundesländern, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen, befassen sich inzwischen Untersuchungsausschüsse der jeweiligen Landtage mit der politischen Aufarbeitung der Flut. Wie konnte es zu dieser Katastrophe kommen? Der Mainzer Untersuchungsausschuss hört dazu heute eine ganze Reihe von Sachverständigen. Aus Mainz berichtet Matthias Zahn.
Der Karlsruher Diplom-Meteorologe Mühr sagte, am Vormittag des 14. Juli sei absehbar gewesen, dass der Extremregen die Ahr treffen würde. Spätestens um 16 Uhr sei klar gewesen, dass die bisherigen Rekordpegelstände deutlich übertroffen würden. Spätestens dann hätten Schritte eingeleitet werden müssen, um die Menschen zu schützen, was aber nicht passiert sei. Die Behörden hätten vorgewarnt sein können, so Mühr. Denn schon zwei Tage vor der Katastrophe hätten Meteorologen extreme Niederschläge im Westen Deutschlands, in der Eifel und Umgebung vorhergesagt. Der Deutsche Wetterdienst DWD habe im Vorfeld korrekt und frühzeitig gewarnt. Am Vortag, am 13. Juli, mit der höchsten Warnstufe vor Dauerregen. Der Meteorologe Mühr äußerte allerdings Zweifel, ob so, wie die Warnung des DWD formuliert war, die Brisanz des drohenden Extremereignisses deutlich geworden sei. Mühr kritisierte, es gebe in Deutschland zu viele Wetterwarnungen, sodass die Warnungen vor den eigentlich extremen Wetterereignissen unterzugehen drohten.
Gerade mal für 5 Wochen konnte Claudia Suhring 2021 ihren Campingplatz öffnen. Erst der Corona-Lockdown im Frühjahr 2021 und als der endlich vorbei war und wieder Gäste kommen durften, da kam 5 Wochen später die Flut. Surings Campingplatz liegt in Wachsweiler, einer 1100-Seelengemeinde im Eifelkreis Bitburg-Prüm, und zwar direkt an der Prüm. Entsprechend verheerend waren auch dort die Folgen des Hochwassers. Und was damals im Juli passiert ist, das verursacht auch 6 Monate später immer noch erhebliche Probleme. Und dabei geht es nicht mal nur um zerstörte Straßen, Brücken oder Häuser. SWR-Reporterin Lena Bartke.
Claudia Suhring blickt sorgenvoll von der Brücke auf dem Campingplatz hinunter auf die Prüm. Erst vor ein paar Tagen stand ein Teil ihres Campingplatzes schon wieder unter Wasser. Dabei hat es nicht einmal besonders heftig oder viel geregnet. Schuld sei all das Geröll, das noch immer im Flussbett der Prüm liege.
Allein wenn man sieht, bei uns wurde der ganze Asphalt weggerissen hier auf den Campingplätzen. Das liegt ja alles irgendwo. Und es wurde schon gearbeitet hier. Aber ich denke, dass hier noch einiges im Argen liegt und gemacht werden muss. Ich bin der Meinung, dass die Prüm tiefer gelegt werden muss, weil sie ist sehr hoch. Das ist für uns die Basis, um diesen Camping hier wieder aufbauen zu können.
Ganz so einfach ist das aber nicht, denn bei der Räumung der Flüsse müssen auch Naturschutzmaßnahmen berücksichtigt werden. Man könne nicht einfach mit einem Bagger in den Fluss fahren. Vor allem fehle es aber an Gerätschaften und helfenden Händen, so der Landrat des Eifelkreises Andreas Kruppert.
Das ist einfach ein Problem, dass wir im Kreis sehr, sehr breit betroffen wurden. Es sind unheimlich viele Ortschaften, die von dieser schweren Katastrophe heimgesucht wurden. Und es gibt an allen unseren Flüssen noch Strecken, wo Arbeiten anstehen. Wir mussten Prioritäten stellen und die haben wir zunächst in die Ortslagen gelegt, aber es geht jetzt peu à peu weiter. Und wir sind jetzt in einem zweiten Schritt, wird jetzt das Thema Campingplatz auch angegangen.
Ein Ortstermin mit Fachleuten soll Ende Januar endlich Klarheit schaffen, wie es entlang der Prüm weitergehen soll. Bis dahin hofft Claudia Suhring auch, die Renovierung ihrer Rezeption abschließen zu können. Denn nur dann kann sie im Bungalowpark wieder Gäste begrüßen. Dieser liegt an einem Hang und wurde deshalb von den Wassermassen im Juli verschont. Camper werden wohl frühestens wieder ab Ostern in Wachsweiler Urlaub machen können. Vor allem wünscht sich Claudia Suhring aber eines.
Normalität. Ich wünsche mir einfach einen Sommer, wo hier viele lachende Kinder rumlaufen und niemand mehr über diese Katastrophen reden muss. Ich wünsche mir einfach Normalität.
Aus Wachsweiler im Eifelkreis Bitburg-Prüm berichtete Lena Bartke. Alles begann mit einer Sondergenehmigung, die Tennisstar Novak Djokovic bei seiner Anreise zu den Australian Open vorlegte, anstelle eines Impfnachweises, denn Djokovic ist vermutlich ungeimpft. Die australischen Behörden setzten ihn daraufhin für mehrere Tage in einem Abschiebehotel fest. Down Under gelten in Sachen Pandemie besonders strenge Regeln. Dann sah es kurz nach einer Entspannung aus, als ein Gericht die Festsetzung des Tennis-Weltranglisten-Ersten kassierte, bis neue Ungereimtheiten auftauchten. Über einen positiven Corona-Test, über öffentliche Termine trotz Infektion, über eine angebliche Genesung. Jetzt hat Australiens Einwanderungsminister Hawke Djokovics Einreisevisum für ungültig erklärt. ARD-Korrespondent Holger Senzel.
An einem Freitag, kurz vor 18 Uhr Ortszeit, hat Australiens Einwanderungsminister Alex Hawke in einer schriftlichen Erklärung bekannt gegeben, dass er dem Weltranglisten-Ersten das Visum entzieht. Wegen des Gesundheitsschutzes liege das im öffentlichen Interesse. Aber was heißt das jetzt nun konkret für die Australian Open?
What that means now is that Mr. Djokovic must mandatorily be taken into detention.
Es ist Vorschrift, dass Herr Djokovic jetzt wieder in einer Abschiebeeinrichtung festgehalten wird, erklärt der frühere Einwanderungsminister Abdul Rizvi. Ich vermute, es wird dasselbe Abschiebehotel sein, in dem er schon vorher untergebracht war. Seine Anwälte haben ja bereits eine einstweilige Verfügung beantragt, damit Herr Djokovic doch noch bei den Australian Open spielen kann. Ein Richter wird das alles in Betracht ziehen und dann eine Entscheidung treffen. Völlig ausgeschlossen ist es also noch nicht, dass der beste Tennisspieler der Welt ab Montag bei den Australian Open spielt, aber doch extrem unwahrscheinlich. Einwanderungsminister Alex Hawke hat sich lange Zeit gelassen mit der Annullierung des Visums. Das öffentliche Interesse ist riesig. Er wollte keine Fehler machen, hat alle Fakten sorgfältig geprüft, schreibt sein Büro. Da waren die Widersprüche bei der angeblich durchgestandenen Covid-Erkrankung, die Djokovic als Grund für die Einreise ohne Impfung angab, der Verdacht auf Manipulation seines angeblich positiven PCR-Testes. Oder das fehlerhaft ausgefüllte Einreiseformular. Minister Hawke dürfte es sich jedenfalls gut überlegt haben, sich über ein Gerichtsurteil hinwegzusetzen. Der großen Mehrheit der Australier allerdings dürfte der Einwanderungsminister mit der Annullierung des Visums aus der Seele gesprochen haben. Dieser Mann in Melbourne bringt die Gefühle der meisten auf den Punkt. Er ist ein selbstsüchtiger, nicht geimpfter Irrlichtender, der vor der Wahrheit wegläuft und keinerlei Respekt zeigt vor dem, was wir hier in Victoria durchgemacht haben. Sie sollten ihn schnellstmöglich ins nächste Flugzeug nach Hause setzen und sein Vater sollte ein ernstes Wort mit seinem Sohn sprechen, statt in Serbien Unsinn zu verbreiten und ein absolutes Schlamassel anzurichten. 262 Tage Lockdown hat die Australian Open Stadt Melbourne hinter sich. Das ist Weltrekord. Familien wurden getrennt, viele sahen anderthalb Jahre lang ihre Liebsten nicht, durften weder zu Hochzeiten noch Beerdigungen. Die Sympathien für den bekennenden Impfgegner Djokovic sind daher überschaubar in Down Under.
Von dort berichtet der ARD-Korrespondent Holger Senzel. Sie kennen den schönen Satz, da hat man schon kein Glück und dann kommt auch noch Pech dazu. Vielleicht ist das die treffendste Zusammenfassung für die Entwicklung des deutschen Bruttoinlandsprodukts, das im vergangenen Jahr um 2,7% zugelegt hat. Das hat das Statistische Bundesamt heute mitgeteilt. Damit hat das BIP selbst die mehrfach nach unten korrigierten Erwartungen nur knapp erfüllt. Gleichzeitig ist die deutsche Wirtschaft seit 2012 nie stärker gewachsen. Alexander Winkler aus der SWR Wirtschaftsredaktion. Warum sind viele Experten trotzdem enttäuscht?
Naja, einige hatten eigentlich zu Beginn des vergangenen Jahres gehofft, das große Minus aus dem ersten Corona-Jahr 2020 ganz schnell wieder zu revidieren. Damals war das Bruttoinlandsprodukt ja um 4,6% geschrumpft und die ersten Erwartungen von Anfang letzten Jahres gingen eben davon aus, dass 2021 dieses Minus zwar nicht ganz, aber zumindest größtenteils wieder ausgeglichen werden könnte. Und auch wenn sich diese Entwicklung schon übers Jahr hinweg angedeutet hat, dass wir eben das Ziel verfehlen, jetzt haben wir es eben ganz deutlich verfehlt.
Die Gründe dafür liegen laut dem Statistischen Bundesamt beim Corona-Infektionsgeschehen. Inwiefern spielen denn auch die anhaltenden Lieferengpässe eine Rolle?
Teils, teils, aber das ist eben die Sache, wo das Pech dazu kommt. Am deutlichsten zeigen sich diese Auswirkungen am Baugewerbe. Das ist nämlich die einzige Branche, in der die Wirtschaftsleistung aufs gesamte Jahr sogar leicht verloren hat. Wobei der Bau im Corona-Jahr 2020 dagegen als einziger gewachsen war. In anderen Branchen hat sich diese Materialkrise dann erst im letzten Quartal letztes Jahr so richtig zugespitzt. Für den Zeitraum Oktober bis Dezember nämlich ist offenbar die Gesamtwirtschaft sogar erneut geschrumpft.
Wir hören ja immer wieder, dass der Konsum als Stütze der deutschen Wirtschaft immer wichtiger wird. War das auch im vergangenen Jahr der Fall?
Tatsächlich leider nicht so stark wie in den vergangenen Jahren. Der private Konsum lag letztes Jahr in etwa so hoch wie schon 2020. Das ist aber noch deutlich unter dem Vorkrisenniveau eben. Stattdessen haben die staatlichen Konsumausgaben ordentlich zugenommen. Da waren ganz maßgeblich dabei die Finanzierung von Corona-Schnellteststellen zum Beispiel oder auch der Einkauf von Corona-Impfstoff. Am meisten getrieben hat die Konjunktur aber der deutsche Export mal wieder. Der Außenhandel legte um fast 10% zu und naja, zumindest der Ausblick stimmt auch versöhnlich. Ab dem Frühjahr erwarten Ökonomen offenbar, dass die gesamte Wirtschaft wieder deutlich wachsen könnte.
Insgesamt also eine durchwachsene Bilanz des Bruttoinlandsprodukts für das vergangene Jahr. Wie reagiert denn die Börse auf diese neuen Zahlen?
Der DAX steht heute im Minus, 0,6% Verluste, das sind 15.924 Punkte. Wobei das Bruttoinlandsprodukt da vermutlich weniger eine Rolle spielen dürfte. Die Zahlen wurden ja in etwa so erwartet. Vielmehr folgt der DAX schlechten Vorgaben aus den USA. Da haben zuletzt vor allem die großen Tech-Werte deutlich verloren. Das trifft offenbar auch den Waldorfer Software-Riesen SAP. Der hat in der Nacht vorläufige Jahreszahlen vorgelegt. SAP hat zwar mit 8,4 Milliarden Euro Gewinn die eigenen mehrfach angehobenen Ziele noch übertroffen und vor allem in der Cloud ist er schneller gewachsen als erwartet. Trotzdem ist SAP für das laufende Geschäftsjahr vorsichtig und rechnet im schlechtesten Fall sogar mit leichten Gewinnen Einbrüchen, Gewinnrückgängen. Die SAP-Aktie verliert entsprechend auch knapp 1%.